Marke ist für mich, da bin ich jetzt ganz bei der Ursprungsdefinition, auch die der Heribert Meffert schon vor Jahrzehnten definiert hat, der bekannte Absender eines unverwechselbaren Produkts oder einer Dienstleistung, welche im Kopf und Herzen der Zielgruppe verankert ist. Und da stecken zwei ganz wichtige Worte drin. Das eine ist bekannt und das zweite ist unverwechselbar und das Ganze auch noch wirklich in der Wahrnehmung verankert.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 63. Ausgabe. Ich bin Simir Fersadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, eine kleine Slot in eigener Sache, dann hinterlassen Sie mir doch ein Abo oder einen Like auf den bekannten Plattformen Spotify, Apple Podcast und so weiter. Heute habe ich einen Gast, den kenne ich schon seit 14 Jahren. Wie wir festgestellt haben, 14 Jahren. Damals in unterschiedlichen Rollen. Dieser Gast beschäftigt sich mit dem Thema Marke. Jeder von uns ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Marke für sich. Aber es geht heute um Unternehmensmarken und auch um ihn. Denn er hat damals, als wir uns kennengelernt haben, noch in einer anderen Rolle fungiert. Das hatte ich ja schon gesagt. Nun ist er selbstständiger Unternehmer seit vielen, vielen Jahren. Darüber sprechen wir auch, über seine Erfahrungen, über das Thema Führung, weil er hat nämlich eine ganze Herrschaft von Fachleuten um sich herum geschart, die ihn dabei unterstützen, den deutschen, auch internationalen Markt aufzuarbeiten um das Thema Marke. Herzlich willkommen, Alexander Bisalski. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns nach 14 Jahren hier vor dem Mikrofon treffen.
Lieber Semir, ganz herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf bei dir heute in deinem Podcast. Ich bin gespannt.
Heute habe ich mir für dich ein paar Sätze ausgedacht. Du bist geboren in?
Ich bin geboren im schönen Frankenland in Nürnberg, wie man auch manchmal an meiner Aussprache hören kann und wird.
Unternehmer sein in München bedeutet für mich, dass?
Bedeutet für mich, dass ich in der schönsten Stadt der Welt, die Nicht-Münchner mögen mir verzeihen, mit tollen Menschen meinen Traumberuf ausüben darf.
Das klingt wirklich gut. Wenn ich Bärenmarke höre, denke ich an?
Oh, das ist lange her. Denke ich an Werbung im Ersten vor der Tagesschau.
Und während der Schulzeit habe ich den Kunstunterricht?
Ich habe den Kunstunterricht geliebt, weil man sich da kreativ austoben kann, was mir auch heute noch zugute kommt und weil ich immer schon ein Faible für Form und Gestaltung habe.
Das Thema Kunst habe ich auch in der Vergangenheit in der Schule auch so ein bisschen favorisiert mit allen möglichen Karikaturen und Dingen, die so sich da rumgehen. Und ich fand es auch immer sehr, sehr geist- und inspirierend ein Stück weiter. Pionier zu sein bedeutet für mich,
da habe ich eine klare Vorstellung. Pionier zu sein bedeutet für mich, die Bedeutung der Marke für den Unternehmenserfolg auch beim C-Level relevant zu machen.
Klare, eindeutige Aussage. Und last but not least, da teilen wir ein Hobby. Bei dir ist es aber ein bisschen noch anders geartet. Asiatische Küche ist deswegen gesund, weil?
Weil mich meine koreanische Frau mit ihrer Kochkunst beglückt. Und weil Glück ja bekanntlich gesundheitsfördernd ist.
Das ist ein wirklich schöner Satz, Alex. Aber nun gehen wir in Medias Res. Und zwar, wir kümmern uns jetzt um das Thema Marken und Unternehmer. Und bevor wir da richtig reingehen, müssen wir, glaube ich, erstmal aufklären, was ist der Unterschied denn zwischen Name und Marke?
Also jetzt fängst du echt bei den Basics an, Semir. Aber das ist schon richtig, weil wir, wenn wir natürlich über Marke sprechen, treffen wir auf zum Teil ganz unterschiedliche Verständnisse von dem, was eine Marke ist. Und ganz viele oder immer wieder treffen wir Personen, die vermeintlich von Namen sprechen und dann für Namen, die niemand kennt, tatsächlich eine Markenentwicklung oder auch vielleicht eine Markenbewertung vornehmen möchten. Aus meiner Perspektive heraus ist Name zunächst mal in dem wirtschaftlichen Kontext, ich spreche jetzt nicht von privaten und von Personennamen, im wirtschaftlichen Kontext eine Bezeichnung, um etwas zu identifizieren. Das kann ein Produkt sein, eine Produktnummer oder ähnliches. Ich weiß, wir hatten mal einen großen Anbieter, eine Anfrage von einem Anbieter von Chips, Weltmarktführer, Und der hatte irgendwie das Anliegen, sein Namensportfolio oder Produktmarkenportfolio, wie es er genannt hat, mal zu bewerten. Wir sprechen von ungefähr 10.000 verschiedenen Produkten. Und da haben wir uns dann schnell auch mal darauf einigen müssen, dass wir hier nicht von Marken, sondern eben von Namen sprechen, also von Bezeichnungen. Marke ist für mich, da bin ich jetzt ganz bei der Ursprungsdefinition, auch die der Heribert Meffert schon vor Jahrzehnten definiert hat, der bekannte Absender eines unverwechselbaren Produkts oder einer Dienstleistung, welche im Kopf und Herzen der Zielgruppe verankert ist. Und da stecken zwei ganz wichtige Worte drin. Das eine ist bekannt. Und das zweite ist unverwechselbar und das Ganze auch noch wirklich in der Wahrnehmung verankert.
Super, das hast du wirklich klasse definiert. Jetzt fragen sich natürlich viele Unternehmer, wie geht's denn zum Markenaufbau? Wie kommt man dazu? Kannst du das überhaupt in 3-4 Sätzen uns erzählen oder bedarf es dazu einer weiteren Folge, die wir machen müssen? Weil das ist ja, glaube ich, das, was dem Unternehmer am meisten treibt, irgendwie aus einer Marke zu entwickeln. Und das ist ja auch das Thema, mit dem du dich beschäftigst.
Genau. Also es ist schon eine starke Motivation für Unternehmer beziehungsweise für Menschen in Unternehmen, das, was sie tun, zu einer gewissen Reputation im Markt zu verhelfen. Sagen wir es mal so. Das ist für viele eine sehr starke intrinsische Motivation. Und kann ich auch nachvollziehen als Unternehmer, deswegen heißt ja auch meine Company Bisalski & Company, weil ich natürlich auch daran interessiert bin, damit auch eine gewisse Wahrnehmung zu erzielen. Und darum geht es letzten Endes. Aber man muss sich dessen bewusst sein, in der Regel ist das jetzt keine One-Man-Aufgabe oder auch One-Woman-Aufgabe. Es ist ein Prozess, an dem ganz viele beteiligt sind. Und wir haben irgendwann vor ungefähr 10 Jahren festgestellt, dass der Markenaufbauprozess in vielen Punkten dem klassischen Change-Prozess sehr, sehr ähnlich ist. Die Marke an sich ist ja erstmal per Definition auch ein Stück weit ein Zielkonstrukt zu sagen, und so möchten wir im Markt wahrgenommen, definiert über eine Markenpositionierung. Und spätestens dann, wenn ich einen Ist-Zustand habe und einen Zielzustand habe, dann muss dazwischen etwas passieren, also im Sinne von Veränderung. Und vor dem Hintergrund realisieren wir inzwischen den Markenentwicklungsprozess wie einen Change-Prozess. Das heißt, wir beginnen mit der grundsätzlichen Aufgabenstellung, Commitment zu schaffen, die Menschen dahinter zu bekommen, die verschiedenen Akteure zu motivieren, mitzumachen, schaffen dann Wissen und dann geht's in die eigentliche Königsdisziplin und das heißt Wollen und Können. Das heißt Commitment, Wissen, Wollen, Können, die klassischen Stufen des Change-Prozesses oder der Transformation wenden wir 1:1 auch beim Markenentwicklungsprozess an. Und in diesen Prozess eingebettet sind dann diese klassischen Stufen der Markenentwicklung, Analyse, Identitätsdefinition, Strategiefestlegung, interne Implementierung, Kommunikation, Verhaltensentwicklung. Das sind so die typischen Gestaltungsfelder in diesem Prozess.
Ah, okay. Und an der Stelle muss ich ja als auch Vollblut-Changer irgendwie so in meinem ganzen Leben ist irgendwie so das Thema Change immer irgendwie so eine, spielt tatsächlich eine gewisse Rolle. Hm. Beim Change, welche Herausforderungen hast du denn jetzt mal rückblickend auf deine Zeit in diesen ganzen Projekten festgestellt? Was ist so die größte Challenge im Unternehmen, wenn es darum geht, das ganze Thema ja umzusetzen?
Ja, gut, das steckt, wie du schon sagst, die Challenge steckt in diesem Change-Prozess. Also die Menschen positiv motiviert zu bekommen, zu sagen, wir beteiligen uns an dieser Veränderung. Und was noch viel wichtiger ist, wir tragen diese Veränderung beziehungsweise werden zum Teil dieser Veränderung und wir haben echt Spaß dabei. Ja. Und das ist das, was die Marke schon auszeichnet. Wir haben auch mit Unternehmen, mit Change-Managern zu tun, die wie alle im Bereich der Transformation sagen, Mensch, das Schwierigste ist echt diese positive Motivation auszulösen. Und da hat die Marke ein riesengroßes Momentum, weil die Marke bei nahezu allen Menschen zunächst mal positiv konnotiert ist. Also es gibt fast niemanden in dem Unternehmen, der sagt, ich mag unsere Marke nicht. Oder aber ich will da gar nicht mitarbeiten. Oder mir ist es egal, welche Reputation wir im Markt haben oder bei unseren Kunden. Ja. Und von daher gesehen ist die Marke an sich schon mal eine ganz starke Motivation. Auf der einen Seite eine positive Motivation für viele Menschen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, hat die Marke als Konstrukt auch diese Fähigkeit, ein Ziel zu definieren. Und zwar nicht nur ein unternehmensinternes Ziel, sondern vor allen Dingen ein unternehmensexternes Ziel. Dahingehend, wie wollen wir im Markt wahrgenommen werden, beziehungsweise, Welche Kundenwünsche oder Nutzen wollen wir im Markt besser realisieren als jeder andere in unserem Umfeld? Und damit hat man, wie gesagt, einen Exzellenzanspruch, der gleichzeitig eine extrem starke Motivation sein kann, für alle im Unternehmen diesem Exzellenzanspruch zu folgen. Und das Schöne ist auch, Marke ist universell. Das heißt, vom Top-Management, Vorstand bis hin Administration und auch Produktion. Marke versteht jeder. Es ist wirklich eine internationale Sprache, die jeder, der jeder folgen kann. Und damit hat die Marke einen Riesenhebel letzten Endes, um genau diese Challenge im Unternehmen, und das ist diese kraftvolle und konsistente Umsetzung von Zielen, zu unterstützen.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden, du hattest schon das Wort Strategie gerade erwähnt, Markenstrategie. Viele verfolgen natürlich auch immer Strategien. Und wenn es jetzt darum geht, erstmal natürlich auf der einen Seite eine Marke zu entwickeln, das ist so der eine Prozess sicherlich, dann kommen Unternehmen, die haben schon qua ihres Namens eine Marke irgendwie in sich, dann wollen sie diese irgendwie in einer Strategie einbetten. Wie muss man sich das vorstellen, dass man quasi eine Markenstrategie entwickelt?
Tja, genauso wie bei einer Unternehmensstrategie auch. Also eine Strategie heißt immer zu definieren, was für ein Ziel wollen wir erreichen. Wir müssen uns bewusst machen, nochmal vor dem Hintergrund der Marke, das ist ein großes Ziel. Also eine Reputation aufzubauen, eine dezidierte Wahrnehmung aufzubauen und zu sagen, ich möchte Themen wie, keine Ahnung, Innovation, Qualitätsanspruch, spezifische Kompetenzen, aber auch eine Lösungskompetenz mit meinem Namen verbunden wissen. Das ist ja das, was starke Marken auszeichnet. Dafür muss ich ja ganz viel tun. Und das heißt, bei einer Markenstrategie definieren wir, wie gesagt, diesen Wahrnehmungsanspruch sehr genau, sehr konkret auf Ebene von Nutzen, aber auch von Kompetenzen, von sogenannten Reasons to Believe, bis hin zu Emotionalitäten. Die Menschen wollen ja was fühlen, wenn sie mit einer Marke im Kontakt sind, sowohl die Mitarbeitenden als auch im Endeffekt die Kunden. Und dann müssen alle oder dann sollten alle dann auch sich daran beteiligen, im Unternehmen an dieser Zielsetzung mitzuarbeiten. Und damit bist du bei der klassischen Strategiedefinition. Das heißt, mit welchen Maßnahmen können wir denn diese Zielerreichung unterstützen? Und da wird es dann wirklich spannend, weil wenn du es nur rein als eine kommunikative Disziplin verstehst, dann wird es in den meisten Fällen nicht funktionieren, weil Marke wirklich interdisziplinär ist. Also gucken wir mal an, wir haben zum Beispiel sehr viele Industriekunden im Portfolio, ist auf der Homepage zu sehen, Bosch, Trumpf, Krones und viele mehr. Die verkaufen komplexe, erklärungsbedürftige Produkte und Lösungen mit einer extrem hohen Exzellenz, oft in der weltmarktführenden Position. Da komme ich mit auch mit einer starken Kommunikation nicht weiter. Ja, selbst Leica Bosch ist natürlich ein starker Hebel für Bosch, um die Marke zu emotionalisieren. Nur wenn die technische Lösung des Produkts an sich nicht funktioniert oder vielleicht eben auf Technik fürs Leben einzahlt, dann wird das Ganze tatsächlich schwierig. Und das heißt, alle Disziplinen vom Einkauf über HR, über Vertrieb, Marketing, Service, alle haben eine wesentliche Rolle, um diesen Wahrnehmungsanspruch am Schluss zu realisieren und optimalerweise sogar noch zu übertreffen, was die Erwartung des Kunden anbelangt, weil dann werden wir begeisternd.
Okay, du weißt ja, ich bin als Finanzer und auch Controller unterwegs und dann, gerade wenn du diese Dinge gerade erwähnst, dann will man die natürlich irgendwie messbar machen. Irgendwie messbar machen, dass man weiß, wie war ich vorher und wie bin ich nachher. Unterstütze Unternehmen auch bei der Definition von KPIs, gerade in Bezug auf das Thema Marke? Mhm.
Also jetzt kommen wir zu unserem Ursprung tatsächlich. Wir kommen ja aus der monetären Bewertung von Marken. Das macht heute auch noch einen nicht unerheblichen Teil unseres Geschäfts aus. Ich denke, dass wir da auch eine führende Position haben, Marken bilanzfest zu bewerten. Wir sprechen jetzt nicht von den Rankings, die man immer wieder auch mal in Zeitungen lesen kann, sondern von bilanzfesten Markenwerten, die im Rahmen der Finanzierung, Bilanzierung, Lizenzierung oder natürlich, und das ist das Hauptfeld, im Rahmen von Transaktionen tatsächlich eben Anwendung finden und vor allen Dingen Akzeptanz finden. Im Rahmen dieser Markenbewertung erheben wir natürlich eine ganze Menge von Leistungsfaktoren, die letzten Endes die Stärke und die Performance einer Marke kennzeichnet. Und vor dem Hintergrund, wenn wir auch Marken entwickeln und Marken unterstützen, im Markt erfolgreich zu sein, beziehungsweise in der öffentlichen Wahrnehmung Reputation aufzubauen, dann ist damit immer auch im Endeffekt eine Messung von Performance-Indikatoren verbunden. unser Anspruch, das ist auch unser USP, ist, wir wollen ja dieses emotionale Wesen der Marke greifbar machen und auch wirklich in Performancegrößen übersetzen. Und das Schöne ist ja, dass es einen direkten Bezug gibt zwischen den emotionalen Faktoren einer Marke, gucken wir mal an, Sympathie, Vertrauen, Verbundenheit, solche Emotionen, die man ja auch messen kann. Dann kann man ja auch Menschen mal fragen, Mensch, wie weit vertraust du denn einer Marke oder findest du die sympathisch, magst du die, ja? Und gleichzeitig kann man diese Menschen ja fragen, Mensch, bist du denn eigentlich bereit für eine Marke auch tatsächlich, die zu kaufen oder auch vielleicht einen Mehrpreis zu bezahlen? Da muss man ein bisschen auch psychologisch geschickt rangehen, um sowas dann rauszufinden. Aber genau solche KPIs messen wir sowohl auf einer finanzwirtschaftlichen Ebene, auf einer strategischen Ebene, als auch einer operativen Ebene. Und damit wird Marke halt eben ein Management-Instrument, ein wirklicher Erfolgsfaktor, ein nachweislicher Erfolgsfaktor im Unternehmen. Und damit komme ich zurück zum Anfang und damit wird es C-Level relevant.
Wenn ich mich zurückerinnere, damals 2010, als wir uns kennengelernt haben, da warst du mit deinem Kompagnon damals einer der ersten, der damals eine Marke zu einem Finanzinstrument gemacht hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also man konnte damals 2010 mit eurem Ansatz eine Marke über ein Sale and Leaseback quasi monetarisieren und letztendlich dann quasi zusätzliche Liquidität schöpfen. Jetzt sind 14 Jahre vergangen, Alex, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man das heute immer noch? Und wenn ja, wie siehst du den Markt? Wie hat er sich entwickelt? Was sind jetzt die Anforderungen, dass Unternehmer möglicherweise über eine Markenfinanzierung nachdenken können?
Also tatsächlich war das damals ja der Ursprung gewesen, auch, dass ich mich tatsächlich als, ich sag eher technisch geprägter Mensch mit dem Thema Marke auseinandergesetzt habe. Ich war damals bei einer klassischen Top-Management-Beratung deutschen Ursprungs, Dr. Wieselhuber und Partner, und in vielen Bereichen unterwegs, auch Vertriebsstrategie, Marketingstrategien letzten Endes. Und als gelernter Kommunikationselektroniker und technischer BWLer komme ich eigentlich wirklich aus dieser technischen Ecke und hatte nicht wirklich einen Markenfokus in meiner bisherigen damaligen Entwicklung. Und wir hatten dann eben einen Kunden, wo es um den Sanierungsfall ging und wo es darum ging, das Thema Finanzierung zu unterstützen. Und für jede Finanzierung brauchen wir Sicherheiten. Und wenn dann auch man sieht von wegen, dass die faktischen Sicherheiten, die materiellen Sicherheiten irgendwann auch ausgeschöpft sind, was Gebäude, was Maschinen, was Logistik anbelangt, dann kommt man irgendwann zu den immateriellen Größen. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Patente und Marken. Und so ist damals auch die Frage entstanden, Mensch, hat diese Marke denn nicht auch einen Wert? Denn damals gab es auch eine Marktforschung gleichzeitig im Haus, die gesagt hat, ne, dieses Unternehmen, dieser Name ist tatsächlich bekannt und hat einen guten Ruf in der breiten Öffentlichkeit und in der Zielgruppe. Und so kamen wir zu diesem Ansatz, die Marke als Wert, als Wertgegenstand, als Sicherheit auch bei einer Finanzierung eben zu nutzen. Und die Zeit hat sich natürlich schon seitdem, das war Anfang der 2000er, schon etwas verändert. Damals hatte man doch den Anspruch, dass man eben nur auf die Marke eine komplette Finanzierung abstellen kann. Da sind wir realistisch geworden. Das ist eher unwahrscheinlich. Wir haben einzelne Fälle immer noch, wo es sowas gibt. Wir haben in Zeiten niedriger Zinsen, muss man auch sagen, die Situation, dass der Markenwert als Sicherheit eher nicht so stark nachgefragt wird, weil da gibt es dann andere Beleihungsformen, die dann ja aufgrund von der niedrigen Zinspolitik dann tatsächlich nicht unattraktiv sind. Aber momentan erleben wir tatsächlich wieder eine Renaissance. Wir haben momentan eine zunehmende Anfragesituation, was die Beistellung des Markenwertes im Sicherheitenportfolio anbelangt. Und das ist eben das, wie wir heute damit umgehen. Und da passiert nach wie vor einiges und momentan eben auch zunehmend, weil die Zinsen steigen. Das heißt, die Unternehmen haben, wenn sie Projekte finanzieren oder wenn sie auch Zukunftsstrategien finanzieren, zukünftiges Wachstum, schon die Situation, dass sie sagen, naja, das wollen wir zu einer einigermaßen guten Kondition machen. Und je mehr Sicherheiten die Bank natürlich bekommt, desto mehr Spielraum hat das Unternehmen, auch dann diese Kondition letzten Endes zu verhandeln und dann für sich eben günstiger zu gestalten. Und genau diese Rolle spielt momentan auch der Markenwert in verschiedenen Fällen.
Okay, das heißt, für welche Unternehmensgröße wird dieses Thema interessant, Alex, so aus deiner Sicht?
Also Unternehmens ist diese Art von Finanzierung ist erstmal natürlich interessant für alle nicht börsennotierten Unternehmen, weil natürlich börsennotierte Unternehmen sich über den Kapitalmarkt finanzieren. Also in der Regel so die klassischen Bereiche, wo wir sowas sehen, sind Bereiche, wo die Marke an sich eine extrem wichtige und große Rolle spielt. Das ist natürlich im konsumigen Bereich, im Bereich Nahrungsmittel, Getränke. Das sind die häufigsten Fälle. Im Bereich Fashion sehen wir sowas oder auch im Bereich zum Teil Konsumgebrauchsgüter, Elektronikartikel und so weiter. Und von der Unternehmensgröße tut es wirklich, das geht von bis. Wir haben da auch zum Teil Unternehmen, die im Milliardenbereich liegen. Aber die klassische Unternehmensgröße ist eher so im Bereich 50 bis vielleicht 250, 300 Millionen. Ja.
Okay, ja. Also ich glaube aber, der Kern deiner Aussage, und das halten wir mal fest, irgendwie musst du halt schon eine Marke schon etabliert haben im Markt, tatsächlich auch wenn es B2B ist, nicht unbedingt immer B2C, weil viele denken natürlich jetzt vermutlich an viele Brands, die sozusagen im Consumer-Bereich unterwegs sind. Aber es gibt natürlich, so wie du eingangs ja auch sagtest, sogenannte Hidden Champions. Und eines deiner berühmtesten Beispiele, an die ich mich immer wieder gerne erinnere, ist es von Herrenknecht. Mhm. Damals, also Herrenknecht, wer Herrenknecht nicht kennt, das sind diejenigen, die den Gotthardtunnel, glaube ich, mitgemacht haben. Genau. Du lachst, ja. Auch eines der Dinge, also Herrenknecht, auch live erlebt auf einer deiner Veranstaltungen, also wirklich ein sehr, sehr professionelles und wirklich markengeführtes Unternehmen, und man merkt es sich selber kennengelernt hat. Also es ist wirklich unfassbar gute Geschichte.
Absolut. Sehen wir vielleicht Alex, eine kurze Anmerkung darf ich dir noch geben dazu, weil du das Thema Industriegütermarken angesprochen hast. Und das würde ich auch gerne nochmal in unserem Podcast auch nochmal betonen wollen. Wir haben ja jetzt auch kürzlich wieder unsere Datenbank. Wir haben mehr als, ich glaube, inzwischen 900 Marken monetär bewertet im Kundenauftrag zu konkreten Zwecken auch der Verwertung. Und da sind sehr viele B2B-Marken dabei. Und wenn wir uns mal bewusst machen, gerade in Deutschland, wir haben so viele großartige, global agierende und auch weltweit bekannte Marken, Namen in ihren jeweiligen Märkten. Und viele von denen haben wir tatsächlich im Portfolio, weil genau diese Marken, diese Industriegüter lieben diese Fakten, diesen faktenbasierten Ansatz. Und wir haben herausgefunden, dass im Durchschnitt knapp 40% des Unternehmenswertes im B2B auf die Marke entfällt. Und wenn du jetzt so Namen anschaust, ich habe vorhin ein paar genannt, Trumpf, Rode und Schwarz, Krones, Herrenknecht, Zwickröll, SMA, also es sind sehr viele verschiedene, wirklich bekannte Namen in ihren Industrien und die profitieren natürlich in einem hohen Maße davon, dass sie bei ihren Kunden, bei ihren Entscheidern ein extrem hohes Maß an Vertrauen genießen und das hängt natürlich mit der Marke zusammen. Und wenn du es dann noch schaffst wie ein Herrenknecht, die eigene Marke über die Maschine, die an sich schon faszinierend hinaus, auch noch dann wirklich so mit Emotionen aufzuladen, so zu inszenieren, und das macht Martin Herrenknecht und jetzt auch das ganze Management, die Familie wirklich hervorragend, dann ist es natürlich schon wirklich eine starke Bank, auch im Markt, um letzten Endes den Erfolg im Markt abzusichern und dort eine langfristige Grundlage zu haben.
Naja, ich meine, gerade eine spontane Frage, die mir da gerade durch den Kopf geht, wenn du so diese ganzen Marken dir anschaust, ich glaube, wir haben ja ein sehr unsicheres und volatiles Umfeld. Mhm. Ja, schon seit 2-3 Jahren und viele stöhnen, manche überlegen, den Markt, deutschen Markt zu verlassen und dann in den USA ihr Glück zu versuchen. Mhm. Nichtsdestotrotz, der deutsche Name oder das deutsche Wort Made in Germany spielt trotzdem immer noch, glaube ich, eine Rolle. Wenn du jetzt da drauf guckst, auch so reflektieren auf letztes Jahr und auch das, was jetzt noch so kommt, wie sind denn so deine Hidden Champions und Weltmarktführer denn so drauf? Mhm. Was macht die Stimmung dort?
Ja, das ist tatsächlich momentan schon ein schwieriges Kapitel, ne? Also wir haben ja meistens einen positiven Anlass und was jetzt schön ist, dass wir selbst merken in der jetzigen Zeit, wir haben eine gleichbleibend hohe beziehungsweise auch zunehmende Nachfrage nach dem Thema, wie kann ich mit der Marke meinen Unternehmenserfolg nachweislich unterstützen? So, die Frage ist immer, was bringt's? Und gerade in Zeiten wie jetzt, wo momentan die Märkte schwieriger werden, wo wir auch rauskommen aus dieser Phase, ich meine, wir hatten echt Party, muss man echt mal sagen, über Jahre hinweg, auch aus der Phase Lieferkettenengpässe, es wurde ja mehr verteilt als verkauft. Wir haben eine Normalisierung, die wir jetzt erleben. Ne? Auf der einen Seite, wo die Unternehmen auch sagen, ja, wir müssen mal wieder ein bisschen stärker auch auf die Marke gucken, wie wir uns im Markt profilieren, wie wir mit welche wirklich differenzierenden Merkmale wir aufbauen, Fernost-Wettbewerb und so weiter, Preisaggressivität im Markt. Von daher gesehen, da haben wir ein unheimlich positives Momentum für die Marke und auf der anderen Seite erlebe ich persönlich das klassische Beschweren, was jeder Unternehmer macht, da gehöre ich auch dazu, dass man mal klagt über die Politik und über die Rahmenbedingungen, das ist Usus, das ist klar. Das hat sich in den letzten Monaten schon verändert. Also man erlebt unheimlich viel Frustration. Das ist jetzt nichts was Neues, das erleben wir auch jeden Tag in der Presse. Aber ich sehe auch gleichzeitig bei fast allen Unternehmern oder auch Entscheidern, mit denen wir uns unterhalten, ist gleichzeitig schon auch der Wille da zu sagen, jetzt erst recht, dann schaffen wir uns eben eine eigene Konjunktur. Ja, wir können ja die politischen Rahmenbedingungen nicht über Nacht verändern und dann müssen wir jeder für sich selbst, und das geht mir selbst auch bei Bieselski & Company, uns halt letzten Endes unseren Markt eben selbst schaffen und auch schauen, dass wir mit diesen Rahmenbedingungen wirklich das Allerbeste draus machen. Und so gesehen ist es, wie gesagt, Licht und Schatten gleichermaßen, aber ich habe schon den Eindruck, die deutsche Industrie und die deutschen Unternehmen, die lassen sich da nicht kleinkriegen und die Marke ist wirklich ein positives Aushängeschild, um wirklich mit Power nach vorne zu gehen.
Also ich glaube auch, dass daran sollte man das auch festhalten. Marke ist positiv besetzt. Und das ist einfach so und das sollte man dann auch so stehen lassen. Was mir jetzt auch noch spontanerweise einfällt, Alex, du hattest gerade vorhin das Thema C-Level erwähnt. Ja. Das Thema Markenführung oder Markenentwicklung auf dem C-Level. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen und auch mitnehmen, was das also man denkt ja immer so, ja, das muss ja von oben kommen. So oben ist immer dann Inhaber, Geschäftsführer und so weiter. Jetzt hast du das Wort C-Level hier in den Raum geworfen. Würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Was konkret sind da so deine erstmal Motivationen? Warum jetzt gerade C-Level? Was ist so der Anlass? Gab es da irgendwie einen Bedarf? Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
Du, das hat von Anfang an einfach mal meinen Weg oder meine Erfahrungen mit der Marke geprägt. Also wie gesagt, ich bin vom Ursprung kein ausgewiesener Markenspezialist oder Techniker. Das habe ich mir in den letzten 20 Jahren dann eben durch Learning by Doing und natürlich durch den Austausch mit vielen Experten und wirklich Spezialisten in diesem Markt eben angeeignet. Aber ich habe eines gelernt, also Marke wurde früher und vielleicht auch heute noch zum Teil, je nach Branche oder auch Unternehmen, so in diese Ecke Kommunikation und Marketing irgendwo abgestellt, von wegen, ja, das machen die halt, eine nette Kampagne, bunte Bilder, so die klassischen Vorurteile. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wenn wir mit einer Markenbewertung um die Ecke kamen und da ein Euro und Cent stand, obwohl die gleichen Themen dahinter stecken, auch die gleichen Emotionen, plötzlich hat dann der Vorstand, der Inhaber, der Geschäftsführer gesagt, die Geschäftsführerin, ja Mensch, spannend und das ist doch was Wichtiges und oh, ich bin erstaunt, dass tatsächlich die Marke so viel Einfluss auf unseren Geschäftserfolg nimmt. Und da ist ja das Ganze entstanden, auch dieser Ansatz der wertorientierten Markenführung, dieses emotionale Wesen der Marken zu verknüpfen mit konkreten Performance-KPIs, die letzten Endes auch an dem Unternehmenserfolg direkt andocken, beziehungsweise den eben erklärbar machen. Und so haben wir auch bei unseren Projekten, in nahezu allen Projekten, immer einen Vorstandsauftrag, einen Geschäftsführungs-, einen Inhaberauftrag. Die Leute sind extrem stark involviert und was für mich immer auch eine Grundvoraussetzung ist, ich fange kein Markenentwicklungsprojekt an, wenn es erstens nur eine reine Marketingaufgabe ist. Wir sagen immer, Marke ist ein ganzheitliches Thema und wir werden nicht erfolgreich sein, wenn nicht alle Disziplinen im Unternehmen auch dahinter stehen, beziehungsweise das mit vorantreiben, also einbezogen sind. Und die zweite wichtige Voraussetzung, es ist essentiell, dass der Vorstand, dass der oder die Inhaberin sichtbar mit voller Motivation dahinter stehen für alle im Unternehmen. Und das hat sich geändert, das schaffen wir auch bei allen Projekten und das macht zum einen viel mehr Spaß und es macht auch ein Stück weit stolz zu sehen, dass wir die Marke einfach relevant machen.
Ja. Alex, jetzt bist du aber, und das haben wir ja jetzt schon auch gehört, auch Unternehmer seit 2010 und ich würde ganz gerne mal ein bisschen was über dich als Unternehmenslenker erfahren und ein bisschen auch da ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was dich damals ein bisschen motiviert hat und wie du heute sozusagen nach 14 Jahren das Ganze so siehst. Vielleicht kannst du mal zum Einstieg sagen, was damals so ein bisschen der Grund war, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig mit dem Thema. Wenn du heute zurückblickst, würdest du es eigentlich dann nochmal machen?
Also die Motivation, sich selbstständig zu machen, war ganz klar, was zu bewegen. Also wenn du in der Beratung bist, als Berater an sich, hast du schon mal eine intrinsische Motivation, irgendetwas nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln. Also wenn du die Motivation nicht hast, hast du den falschen Job, wenn du in die Beratung gehst. Und das Zweite ist natürlich, ein guter Berater sollte auch schon, also auch für sich eine gewisse Sichtbarkeit sich wünschen, eine Wahrnehmung im Markt sich wünschen. Und das sind natürlich auch beides erstmal grundsätzlich auch gute Eigenschaften, um selbst ein Unternehmen zu gründen und Unternehmer zu sein. Was noch dazu kommt, ist irgendeine Art von sinnvoller Motivation. Und wie ich damals mich selbstständig gemacht habe, was schon Wochen vorher stand, war mein Leitbild. Also dieses Selbstverständnis, wohin will ich denn eigentlich? Und ich sage es ganz ehrlich, 80% dieses Leitbildes, wir reflektieren das jedes Jahr, ist nach wie vor gültig. Und das zentrale Element unseres Leitbildes ist neben dem Purpose die Mission, wofür wir jeden Tag aufstehen. Und es ist ganz einfach, turning brands into value. Also genau diese Kombination zu sagen, wir machen aus Emotionen wirklich Wertschöpfung. Das ist die zentrale Motivation, die mich von Anfang begleitet hat und damit wieder der Bezug und das Ganze wirklich C-Level relevant zu machen, dass wirklich auch selbst die Unternehmensführung sagt, jawohl, das hat wirklich einen extrem großen Stellenwert für uns. Das ist meine Motivation und genauso würde ich es wieder machen.
Ja, das klingt gut und vor allen Dingen, wenn das auch noch bis heute und ich glaube, man hört es dir, ich höre es dir an. Das brennt immer noch das Feuer. Du hast einfach Lust darauf, auf das Thema. Es macht dir Spaß. Es gab sicherlich aber auch Momente irgendwann mal während dieser Reise, da hast du dir gedacht, naja gut, jetzt irgendwann muss ich ja wirklich durchschnaufen. Gab es auch mal so ein paar Tiefpunkte, wo du sagst, ja, die gab's und würdest du vielleicht dir auch ein paar uns nennen?
Ja gut, also sehen wir, ist ja klar. Ich meine, wenn du als Unternehmer sagst, du hast nie Tiefpunkte gehabt, dann ist irgendwas komisch. Also entweder bist du mit Geld überschüttet worden von irgendwelchen Inkubatoren oder Investoren und bist dann ganz schnell raus. Aber also ganz klar nochmal, eine Krise gehört dazu. Und wenn ich mir jetzt auch anschaue, die schwierigen Rahmenbedingungen und wir uns, natürlich unterhält man sich dann mit vielen Kunden oder auch Marktteilnehmern über die Situation. Es gibt fast keinen Kontakt, wo man nicht innerhalb von 2 Minuten bei diesem Thema ist. Dann kommt schon schnell der Punkt, wo man sagt, ja, es ist natürlich momentan eine gewisse krisenhafte Stimmung und schwierige Rahmenbedingungen. Aber auf der anderen Seite ist man auch irgendwann auch mal alt genug, dass man weiß, ja, das ist so. Und man hat auch Erfahrungen gesammelt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und das muss ich sagen, auch schon bei Corona. Wir hatten offen gestanden in 2018 zum Beispiel, das war dann 8 Jahre nach Gründung, einmal ein schwieriges Jahr. Wir haben Gott sei Dank noch nie Schulden machen müssen im Unternehmen. Wir haben noch nie eine Fremdfinanzierung gebraucht. Aber deswegen hatten wir auch, wie gesagt, von Anfang an auch ein gutes Eigenkapitalpolster. Nur wenn du gewohnt bist, im Positiven zu wirtschaften und es wird mal enger in der Liquid, dann ist es schon ein mulmiges Gefühl und dann wird man auch unruhig und dann kommt schnell die Frage, woher kommt es, wie kamen wir in die Situation und wenn du dann wieder mal eine Situation hast, wie zum Beispiel Corona, wo alle sagen, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen, dann bist du der Erste auf der Matte, der sagt, und genau das möchte ich nicht mehr erleben und aktivierst sofort das komplette Team, alles zu geben, wirklich alles zu geben, dass wir keinen Auftrag verlieren und dass wirklich alle Projekte wirklich entsprechend weitergehen und genauso agieren wir jetzt. Also man versucht wirklich, diese Situation war ein Stück weit, die hat sich abgezeichnet und ist keine völlige Überraschung, frühzeitig dann eben entsprechend auch seine Aktivitäten zu verstärken und aktiv im Markt zu sein.
Ja, genau. Und da sprichst du jetzt ein wichtiges Thema an. Also einerseits natürlich das Thema Liquidität. Eines meiner Lieblingsthemen, weil viele gucken da nicht wirklich drauf, haben keine dezidierte Finanzplanung, geben die dem Steuerberater und kriegen sie dann 6 Wochen später dann auf den Tisch und solche Sachen. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, das wird mich auch interessieren. Du hast ja eine ganze Schar von Mitarbeitern um dich herum. Wie gehst du mit Mitarbeitern um, gerade auch jetzt, um sie zu motivieren? Viele deiner Events in der letzten Zeit habe ich auch auf LinkedIn gesehen, was du also auch alles tust. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen auf deine Motivation oder beziehungsweise deine Art der Motivation, die Mitarbeiter hier bei der Stange zu halten und auch ja wirklich zu Leistungen anzuspornen.
Also da dürfen wir mal ganz, ganz offen sprechen. Ich meine, wir wissen auch, dass sich die Haltung zur Arbeit und vielleicht auch dieser diese Bereitschaft, über die Maßen sich zu engagieren, der hat sich was verändert. Und ich bin ganz ehrlich, also bei mir damals, wie ich angefangen habe in der Beratung, das war 1999 gewesen, da war die 70-Stunden-Woche Usus. Also es ist nicht jede Woche, aber das war drin, ja, das hast du gemacht, weil das hat dazugehört. Wir mussten uns damals noch bewerben, da hat man Absagen bekommen, auch wenn man dachte, man hat gute Chancen. Da ging es wirklich hart zur Sache, da hat sich einiges verändert. Ja, das ist natürlich auch komfortabler geworden für die heutigen Absolventen, auch wenn wir vielleicht momentan wieder merken, jetzt gerade aufgrund der schwierigeren Zeit, vielleicht wird es wieder ein bisschen schwieriger. Aber dadurch, wir hatten deutlich mehr Wettbewerb, deutlich mehr auch diese Forderung, wie gesagt, nach Einsatz, auch zeitlichem Einsatz. Es hat sich verändert. Ich sage es ganz ehrlich, das ist gar nicht mal schlecht, dass es sich verändert hat. Denn ich finde, man kann auch in 40, 45 Stunden durchaus Großartiges leisten. Und was meine Erfahrung ist, den Leuten was abverlangen, das mache ich nach wie vor. Ich sage den Leuten nach wie vor, Leute, unser Anspruch muss es sein, wir müssen lernen, wirklich Topleistung zu bringen, in dem, was wir versprechen, diese Versprechen exzellent zu erfüllen. Und das geht nur mit einer hohen Leistungsbereitschaft. Und es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, die das Ganze einfach machen, die zum einen die Zeit reduzieren, das heißt Standards entwickeln, Standards, die wirklich exzellent sind. Und das andere ist, mit Standards kann ich schnell Verantwortung geben, weil die Leute nicht ständig irgendwie die Welt neu erfinden müssen und an einen großen Schatz von Erfahrung ran müssen, um etwas wirklich exzellent zu machen. Mit Standards haben wir es geschafft, auch jungen Kolleginnen und Kollegen relativ schnell wirklich eine richtige Verantwortung zu geben. Und bei uns ist es so, selbst die Praktikanten sind bei uns im Kundenkontakt dabei und werden offiziell vorgestellt, das ist ein Junior, das ist ein Praktikant oder Praktikantin, die hat auch eine Verantwortung im Projekt. Und das ist das, was die Menschen echt motiviert, da haben die richtig Bock mitzumachen.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eines der Schlüssel auch für die Zukunft, Verantwortung übergeben und auch wirklich den Leuten vielleicht über Standards Sicherheit geben, aber wirklich dann machen lassen und dann eben ja Leistungsversprechen dann einzufordern. Alex, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, also da gibt es viel zu tun bei dir rund um das Thema, aber eins möchte ich aber hier auch nicht unerwähnt oder ungefragt lassen, und zwar, wie schaffst du dir Freiräume, um auch mal mit Familie und freizeitig also diesen Themen zu widmen?
Kurze Antwort, Verantwortung übertragen.
Das ist klasse, weil das schließt dann den Bogen, dass nämlich bei Bisalski & Company Verantwortung gelebt wird. Und das verkörperst du neben der Leidenschaft, die hier eindeutig rüberkommt. Alex, wenn ich jetzt zum Schluss nochmal fragen darf, mit Blick auf das, was noch so alles um uns herum kommen wird und mit Blick auf die Marke, wenn du den Unternehmern etwas mitgeben möchtest, was würdest du in drei Sätzen den Unternehmer mitgeben?
Das ist offen gestanden gar keine einfache Frage. Also ich kann nur von eigener Erfahrung sprechen, was mich bis heute begleitet und wo ich auch sage, das ist bei uns wirklich erfolgsrelevant. Das erste ist ein klares Zielbild. Wo willst du hin? Eine klare Definition, Mission, Vision, ganz wichtig, Strategie, eine nachvollziehbare Strategie, die jeder versteht. Das Wichtigste ist dann, den Leuten wirklich Verantwortung zu geben in der Umsetzung. Lass die ran, lass die Leute, wie gesagt, auch in den Kontakt, lass die mitgestalten, gib denen von Anfang an auch eine, klingt jetzt hochgestochen, eine unternehmerische Verantwortung. Warum sollen denn auch junge Mitarbeitende nicht Produkte, Lösungen mitentwickeln? Warum sollen junge Mitarbeitende nicht auch wirklich mal mit auf die Bühne und was präsentieren? Also gib denen auch Challenges, die sie auch wirklich, ja, diese annehmen können und diese aber auch motivieren. Und last but not least, und ich glaube, das vereint uns, Kontrolle. Ja, es geht nicht ohne Kontrolle. Ab und zu mal messen, hat das denn, was wir da geplant haben, auch funktioniert? KPIs definieren und auch mal nachhalten, hat das Ganze wirklich, führt es zum Erfolg? Damit, glaube ich, kann man Unternehmen wirklich wirkungsvoll nach vorne bringen.
Alex, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Leidenschaft und für dein Dasein hier im Podcast Punkt Genau. Mehr als Danke und Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir nicht übrig. Ne? Danke.
Der Dank geht an dich, lieber Sibel.